Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Nicht mehr Zins auf unsere Pensionskassengelder. Trotz Erholung an den Börsen bleibt der Bundesrat bei 2%. Gleich viel Mehrwertsteuer auf alles. Der Bundesrat hält an diesem Ziel nur noch im Prinzip fest. Jeder sechste Mensch hat zu wenig zu essen. Die Wirtschaftskrise habe auf den Hunger in der Welt verheerende Auswirkungen, sagt die UNO. Und die dritte Welt hasse den Westen immer mehr, schreibt John Ziegler in seinem neuen Buch und ist Gast im Tagesgespräch um 1. Rendezvous am Mikrofon ist Kurdin Vinzenz. Zuerst der Überblick über die Nachrichten dieses Mittags, Daniel Hubacher.
In der Schweiz werden die Pensionskassengelder 2010 nicht höher verzinst. Der Bundesrat will den Mindestzinssatz bei 2% belassen. Noch habe sich an den Finanzmärkten zu wenig bewegt, als dass der Zinssatz angehoben werden könnte. Vor einem Jahr hatte der Bundesrat wegen der Krise den BVG-Mindestzinssatz von 2,75 auf 2% gesenkt. Der Bundesrat hält an einer radikalen Vereinfachung der Mehrwertsteuer fest und will keine Ausnahmen. Er will aber dem Parlament eine Zusatzbotschaft unterbreiten und darin zusätzliche Möglichkeiten zur Vereinfachung der Mehrwertsteuer vorschlagen. Ab April des nächsten Jahres müssen Kinder in Autos bis zum 12. Altersjahr in einem Kindersitz sitzen. Zugelassen sind auch spezielle Sitzpolster. Der Bundesrat will damit die Sicherheit in Privatautos erhöhen. Ausgenommen sind Kinder, die bereits größer als 1,50 Meter sind. Heute liegt die Altersgrenze für die Kindersitzpflicht bei 7 Jahren. In Zukunft dürfen Genossenschaften, Vereine und Stiftungen nur noch Gelder annehmen, die dem Zweck der Organisation dienen. Diese Geldanlagen waren zum Teil so attraktiv, weil sie nicht der Bankenaufsicht unterstehen und weil es keine Kündigungsfristen gibt. Der Bundesrat schränkt die Möglichkeiten dieser Geldanlagen nun ein. Wer seine Zigaretten selber dreht, für den wird das Rauchen deutlich teurer. Der Bundesrat verfünffacht die Steuer für Tabak zum Selberdrehen auf den 1. Januar. Auch Zigarren und Zigarillos werden leicht teurer, dafür bleiben die Zigarettenpreise unverändert. Damit sind die Steuern nun für alle Tabakprodukte EU-kompatibel. Weltweit leiden über 1 Milliarde Menschen an Hunger. Das ist statistisch gesehen jeder sechste Mensch. Das steht im neuesten Welthungerbericht der FAO, der UNO-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft. Vor allem die globale Wirtschaftskrise habe katastrophale Auswirkungen auf den Welthunger. So litten heute 100 Millionen Menschen mehr an Unterernährung als noch im letzten Jahr, schreibt die FAO. Zwei israelische Menschenrechtsorganisationen machen der eigenen Regierung erneut schwere Vorwürfe. Über 330 Palästinenser würden in Israel ohne Prozess in Gefängnissen festgehalten. Einer der Gefangenen befinde sich seit fast 5 Jahren in sogenannter Verwaltungshaft. Fast 30 weitere seien seit 2 bis 4 Jahren hinter Gittern. Israel verstoße gegen internationales Recht, wenn es Gefangene festhalte, ohne Anklage gegen sie zu erheben, kritisieren die Menschenrechtler. In der Stadt St. Gallen sind in der Nacht zahlreiche Wasserleitungen gebrochen, mehrere Keller wurden überflutet. Vielerorts standen am Morgen Bagger und Bauarbeiter im Einsatz, um die kaputten Wasserrohre zu reparieren. Der private Verkehr wurde teilweise umgeleitet, der öffentliche Verkehr fuhr normal. In Philadelphia ist der amerikanische Sänger Al Martino gestorben. Al Martino oder Al Fregini, wie er mit bürgerlichem Namen hieß, starb im Alter von 82 Jahren. Martino wurde in den 50er und 60er Jahren berühmt mit Hits wie Spanish Eyes oder Volare.
12.34 Uhr, die Mittagsinformationen im Rendezvous. Die Börse kommt langsam wieder in Fahrt, aber die Renten profitieren nicht. Erklärungen zum Bundesratsentscheid. Das Brot, den Haarschnitt und das Hotelzimmer gleich besteuern. Für den Bundesrat ist dieses Ziel nicht mehr krosankt. Die Krise hat das Hungern in der dritten Welt verschlimmert. Dabei könnte wenig Geld viel ändern. Gast im Tagesgespräch ist der Schweizer, der 9 Jahre lang für die UNO gegen Hunger kämpfte und der jetzt von wachsendem Hass auf den Westen in der Dritten Welt berichtet, Jean Ziegler. Den skrupellosen Organhändlern könnte man das Handwerk legen mit weltweit einheitlichen Regeln. Der Blick hat sich zum 50. liften lassen, schauen ihn jetzt wieder mehr an. Verlieren, verboten, die Schweizer Nazi vor dem Israel-Matsch. Zuerst aber nochmal Daniel Hubacher mit den Börsenzahlen, den Wetterprognosen und den Verkehrsmeldungen.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.397 Punkten plus 1,2%. Der Euro wird zu 1.5169 gehandelt, der Dollar zu 1.0180. Zum Wetter, die Prognosen. Auch im Osten werden am Nachmittag die sonnigen Abschnitte immer länger. In der übrigen Schweiz dominiert Sonnenschein. Im Mittelland bläst mäßige, im Westen teils starke Brise, im Süden kräftige Nordföhn. Die Höchstwerte erreichen im Norden 8, im Süden 16 Grad. Am Donnerstag und Freitag scheint zeitweise im Westen und im Süden meist die Sonne. Am Freitagabend muss im Osten mit Regen, oberhalb von etwa 700 Metern mit Schnee gerechnet werden. Nachts gibt es im Norden jeweils Frost, tagsüber werden 6 Grad erreicht, im Süden steigen die Temperaturen auf 15 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.36 Uhr, der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
Jetzt, wo die Finanzkrise allmählich abklingt, haben viele gehofft, dass sie auf den Guthaben bei ihrer Pensionskasse wieder mehr Zins bekommen würden. Der Bundesrat aber will davon noch nichts wissen. Er belässt den Mindestzinssatz auf 2%. Die Finanzmärkte hätten sich noch nicht genug erholt, begründet der Bundesrat den Entscheid. Barbara Wittmer.
Vor einem Jahr standen die Finanzmärkte am Abgrund. Die Börsenkurse waren in den Keller gefallen. Pensionskassen mussten große Verluste verbuchen, weil sie die Gelder ihrer Versicherten teilweise in Aktien investieren. Zugleich notierten die Zinsen auf historischen Tiefstständen. In diesem Umfeld senkte der Bundesrat den Mindestzins auf noch 2%. Inzwischen haben sich Wirtschaft und Finanzmärkte wieder stabilisiert. Die Aktienbörsen haben wieder angezogen, die Zinsen sind allerdings immer noch tief. Mittlerweile haben die Pensionskassen wieder etwas mehr Luft. Sie können die Verluste aus dem letzten Jahr zumindest teilweise wieder aufholen, aber bei vielen von ihnen gilt es nach wie vor, Löcher zu stopfen. Deshalb hat die Eidgenössische Kommission für die berufliche Vorsorge empfohlen, den Mindestzins unverändert bei 2% zu belassen. Und der Bundesrat folgt nun dieser Empfehlung. Mit der Begründung, die Aktienmärkte hätten die massiven Verluste des letzten Jahres bisher nicht ausgleichen können. Zudem sei die weitere wirtschaftliche Entwicklung nach wie vor unsicher. Gleichzeitig sei es aber nicht nötig, den Satz weiter zu senken, denn an den Finanzmärkten ließen sich die geforderten 2% zurzeit problemlos verdienen. Für die Versicherten bedeutet der bundesrätliche Entscheid, dass sie sich nach wie vor mit einer bescheidenen Verzinsung ihrer angesparten Pensionskassengelder zufrieden geben müssen. Die Zeiten sind vorläufig vorbei, da der Mindestzins 4% betrug und damit neben den Beiträgen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern die Rolle eines dritten Beitragszahlers bei der zweiten Säule spielte. Und weil die Pensionskassengelder weniger abwerfen, als dies in früheren Jahrzehnten der Fall war, müssen sich Versicherte auf schmälere Renten einstellen.
Barbara Wittmer. Überraschend tritt der Bundesrat bei seinem Jahrhundertprojekt zur radikalen Vereinfachung der Mehrwertsteuer jetzt auf die Bremse. Er will seine Pläne für einen Einheitssatz zurückstellen, neu rechnen und Alternativen prüfen. Die Präsidentin der Nationalrätlichen Wirtschaftskommission, Hildegard Fessler, ist perplex. Die Argumentation des Bundesrats kann sie nicht nachvollziehen. Aus dem Bundeshaus der Bericht von Philipp Burkhardt.
Es war ein Prestigeprojekt von Finanzminister Hans-Rudolf Merz. Noch am letzten Donnerstag sprach der Bundespräsident in seiner Rede an der St. Galler Olma von einer Pioniertat. Er freue sich, wenn alle mithülfen, das Projekt Einheitssatz bei der Mehrwertsteuer zu unterstützen, rief Merz den Bauern zu. 6 Tage später ist vom Reformeifer nicht mehr viel zu spüren. Die vorliegende Botschaft für den Einheitssatz genüge nach Ansicht des Bundesrates nicht mehr, teilt die Landesregierung schriftlich mit. Nachdem das Parlament den Teil A der Mehrwertsteuerreform mit zahlreichen administrativen Vereinfachungen verabschiedet habe, müsse nun die Botschaft zum Teil B mit dem Einheitssatz überarbeitet und deshalb verschoben werden, argumentiert der Bundesrat in einem Brief an die Wirtschaftskommission des Nationalrates WAK. Deren Präsidentin Hildegard Fessler von der SP versteht die Welt nicht mehr.
Das war nicht zu erwarten. Ich habe nie auch nur ein Anzeichen davon gespürt, dass man den Teil B ändern wolle. Wir haben den Teil A abgeschlossen in der Annahme, dass wir nachher zügig den Teil B beraten werden.
Vor allem kann Hildegard Fessler die Begründung für die Verzögerung nicht nachvollziehen. Weil das Parlament im Juni Teil A der Mehrwertsteuerreform verabschiedet habe, sei die Botschaft zu Teil B jetzt nicht mehr aktuell, schreibt der Bundesrat. Die WAK-Präsidentin wundert sich doch sehr.
Ich kann diese Argumentation überhaupt nicht verstehen. Wir haben im Teil A fast nichts verändert im Vergleich zum Vorschlag des Bundesrates. Wir haben also genau das gemacht, was die Grundlage wäre für den Teil B.
Fessler vermutet deshalb, dass der wahre Grund ganz woanders liege. Der Bundesrat habe wohl eingesehen, dass die radikale Vorlage von Finanzminister Merz keine Chance habe.
Ja, der Teil B mit dem Einheitssatz fast ohne Ausnahmen ist eine Totgeburt. Das wurde in den Diskussionen klar. Niemand wird das unterstützen, außer ein paar Getreue von Herrn Merz. Und wahrscheinlich geht es dem Bundesrat jetzt darum, einen Rettungsversuch zu machen, indem man die Sache etwas entschärft.
Tatsächlich schreibt der Bundesrat zwar, er unterstütze weiterhin die Einführung eines Einheitssatzes und die Abschaffung zahlreicher Steuerausnahmen. Gleichzeitig hat er aber beschlossen, zusätzliche Möglichkeiten zur Vereinfachung der Mehrwertsteuer zu prüfen, wie es etwas versteckt im Kommuniqué heißt. Zum Beispiel ein Modell mit zwei Mehrwertsteuersätzen. Das allerdings mache nun überhaupt keinen Sinn mehr, findet WAK-Präsidentin Fessler.
Ja, die Vorlage wird dann eigentlich überflüssig. Wir haben ja jetzt drei Sätze und der dritte ist der für die Hotellerieleistungen. Der steht sowieso schon lange unter Beschuss und wenn man den streichen würde, dann wären wir bei den zwei Sätzen.
Von einer Pioniertat könne man dann längst nicht mehr sprechen, findet Fessler und stellt fest.
Dieses groß angekündigte Projekt scheint jetzt gescheitert zu sein.
Ein weiterer Rückschlag für Finanzminister Hans-Rudolf Merz, für den die Luft im Bundesrat zunehmend dünner wird.
Ausgerechnet dort, wo es den Menschen sowieso schon schlecht geht, hinterlässt die Wirtschaftskrise erst recht tiefe Spuren. In den armen Regionen der Welt haben Hunger und Unterernährung wieder stark zugenommen. Das stellt die Welternährungsorganisation, die FAO, in Rom fest. Der Hunger in der Welt hat aber nicht nur wegen der weiteren Verarmung zugenommen. Die Globalisierung hat dazu geführt, dass sich die armen Länder auch kaum mehr durch eigene Maßnahmen der Krise entziehen können. Aus Rom der Bericht von Massimo Agostinis.
Matthew Wyatt, stellvertretender Präsident einer Unterorganisation der FAO, weltklare Worte.
We have to be shocked by these figures that after all humanity's progress over generations and generations, there are more hungry people today than there have ever been before in human history.
Trotz aller Anstrengungen und wirtschaftlicher Prosperität in den vergangenen Jahren gäbe es jetzt so viele Hungernde auf der Welt wie noch nie. Etwas über eine Milliarde Menschen hungerten, das ist jeder sechste Erdbewohner. Aber in dieser Hungerkrise sei vieles anders als früher. Sei früher die Zahl der Hungernden und Unterernährten jeweils begrenzten Regionen angestiegen, während sie in anderen Weltgegenden abgenommen habe, sei es seit Ausbruch der Weltwirtschaftskrise ganz anders. Jetzt seien alle armen Gegenden gleichermaßen betroffen, überall nehme die Zahl der Hungernden praktisch gleichermaßen zu. Der Grund, so der neueste FAO-Bericht, sei die globalisierte Weltwirtschaft, die auch eine globale Krise hervorgerufen habe. Früher hätten die armen Staaten mit Einzelmaßnahmen ihre Armut und damit den Hunger wenigstens teilweise bekämpfen können. Zu diesen Maßnahmen gehörte das Abwerten der eigenen Währung, um so die Exporte anzukurbeln. Oder indem die Länder Hilfsgelder anforderten. Oder indem sie Geldüberweisungen besteuerten, die von im Ausland lebenden Staatsangehörigen kamen. Doch das funktioniert jetzt nicht, denn die Exporte sind wegen der weltweiten Krise eingebrochen, Hilfsgelder fließen viel spärlicher, das gleiche Bild bei Geldüberweisungen aus dem Ausland. Der FAO-Bericht weist auf einen weiteren Punkt hin. Während der Nahrungsmittelspekulation und den damit verbundenen Preissteigerungen im Jahre 2007 hätten die armen Länder sehr viel Geld für Nahrungsmittelimporte ausgeben müssen. Das habe ihren Haushalt schon damals durcheinandergebracht. Mit der jetzigen Krise, wo sie nichts oder kaum mehr etwas verdienen könnten, habe sich ihre Finanzsituation weiter verschlechtert. Dritter Punkt. Die Entwicklungsländer und ihre Wirtschaft seien finanziell und wirtschaftlich viel stärker in die Weltwirtschaft eingebunden als vor 20 Jahren. Das mache sie verwundbar gegenüber Verwerfungen auf den internationalen Märkten. Für die FAO ist deshalb klar, es brauche mehr Geld von den reichen Staaten für die Armen, sagt Josette Sheeran von der Welthungerhilfe WFP.
With less than 1% of that cost, you could stabilize the humanitarian crisis that has unfolded in many places.
Um die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise zu bekämpfen, habe die Welt etwa 4.000 Milliarden Dollar ausgegeben. Mit nur 1% davon könne der jährliche Bedarf zur Bekämpfung des Hungers gedeckt werden.
Massimo Agostini. Wo mit schmutzigen Geschäften viel Geld gemacht werden kann, ist das organisierte Verbrechen nicht weit. Das gilt auch für den Organhandel. Weil es nicht genügend Organspenden gibt, kaufen mafiöse Kreise immer häufiger Organe von Menschen, die verzweifelt Geld brauchen, und verkaufen sie weiter an Leute, die zum Beispiel bereit sind, für eine Leber oder eine Niere 100.000 Dollar zu bezahlen. Und das Ganze ist oft nicht einmal illegal. Es fehlen internationale Konventionen und nationale Gesetze. Jetzt schlagen die Vereinten Nationen und der Europarat gemeinsam Alarm. Friedrich Steiger.
Der Verkauf von oder der Handel mit menschlichen Organen, Gewebe oder Zellen verstößt gegen die Menschenwürde und ist unethisch. Doch illegal ist er bisher nicht, sagt Maud de Boer, Vizegeneralsekretärin des Europarates.
There is a legal vacuum. Such a legislation doesn't yet exist.
Es gebe hier ein rechtliches Vakuum. Eine Konvention des Europarates verbietet zwar den Organhandel, aber auch erst seit 2008. Und seitens der UNO und in sehr vielen Ländern fehlen griffige Verbote. Selbst das Ausmaß des Problems war bisher unbekannt, räumt Raquel Mayanya ein, die zuständige UNO-Sonderbeauftragte.
I honestly don't know and we didn't know. We wanted to find out what is the actual.
Eine große gemeinsame Untersuchung von Europarat und UNO bringt nun etwas Licht ins Dunkel eines dubiosen, von mafiösen Organisationen betriebenen Milliardengeschäftes. Das Übel gründet, so Arthur Kaplan, Bioethikprofessor in Pennsylvania und Mitverfasser der Studie, am Mangel an freiwillig und unentgeltlich gespendeten Lebern, Nieren, Herzen, Lungen oder Bauchspeicheldrüsen, also den am häufigsten verpflanzten Organen.
Local self-sufficiency in getting organs and tissues, we believe, is the solution.
Man müsse es schaffen, dass es überall gleich viele Spender wie benötigte Organe gebe. Es dürfe nicht sein, dass Organsuchende aus reichen Ländern wegen jahrelanger Wartelisten zwischen 100 und 150.000 Franken ausgeben für ein medizinisches Paket, das eine neue Niere, deren Transplantation und die Reisekosten umfasse. Die nach heutiger Lesart freiwilligen Organspender selber, fast immer aus armen Ländern, aus Afrika, Südamerika oder Osteuropa, kriegen für ihre Niere selten mehr als 1.500 Franken. Der fette Gewinn fällt also nicht bei ihnen an.
People do not have choices in nearly all parts of the world when they sell an organ.
Diese Menschen handelten fast immer aus einer Notlage heraus. Sie hätten keine freie Wahl, von Freiwilligkeit könne keine Rede sein. Außerdem verschlechtere sich bei 3/4 von ihnen die Gesundheit nach der Spende massiv. Viele stürben vorzeitig. Und selbst jene Patienten, die für viel Geld ein Organ vom internationalen Organhandel bezögen, seien nachher im Schnitt weit schlechter dran als solche, die eine wirklich freiwillig gespendete Leber oder Niere in einem westlichen Spital bekämen. Für Bioethikprofessor Kaplan ist klar,
no financial gain should be coincident with obtaining organs.
Es dürfe künftig keinerlei finanzieller Gewinn aus dem Spenden von Organen oder Gewebe erlaubt sein. Für die Studienmitverfasserin und österreichische Staatsanwältin Carmen Prior ist damit klar,
it should include criminal law measures to prosecute the traffickers, especially.
Der Organhandel gehöre kriminalisiert, vor allem Zwischenhändler und Ärzte, die sich dabei bereicherten.
Er ist immer noch die größte Zeitung in der Schweiz, die etwas kostet, was Leserzahl und Auflage betrifft. Und seit heute ist er auch äußerlich vom Format her wieder eine große Zeitung, der Blick. Zu seinem 50-Jahr-Jubiläum gönnt sich das Boulevardblatt ein neues Erscheinungsbild und auch inhaltlich versucht der Blick an erfolgreichere Zeiten anzuknüpfen. Frage nur, gelingt das? Medienredaktor Klaus Bonanomi.
Wie eine Bombe platzte der Blick in die beschauliche Schweizer Medienwelt an jenem 14. Oktober 1959. Fernsehen gab es erst seit wenigen Jahren in der Schweiz. Die Zeitungen waren Bleiwüsten aus parteipolitischen Verlautbarungen und Depeschen aus aller Welt. Da kam der Blick mit rotem Logo, mit einer Aufmachergeschichte über einen Kindermord unter der riesengroßen Frontschlagzeile «Der Diener ist nicht der Mörder». Unabhängig, respektlos und frech wollte er sein, anders über andere Themen berichten. Doch er war auch populistisch, er hetzte in Kampagnen gegen Umweltschützer und Asylsuchende. Später wurde er politisch eingemittet, wurde sanfter, eckte weniger an, fiel weniger auf. Mark Walder, der Chef von Ringier Schweiz, sagt es so.
Der Blick ist als Boulevardzeitung gegründet worden, hat in den letzten 10 Jahren eine Reise gemacht, wie viele Zeitungstitel, auf der Suche nach sich selbst. Man hat versucht, den Blick magaziniger zu machen, hintergründiger zu machen. Man hat ihn im Format den Gratiszeitungen angepasst.
Doch nichts konnte den Leserschwund stoppen. So besinnt sich der Blick auf der Suche nach sich selbst nun wieder auf die alten Rezepte von damals. Boulevard pur, Sex and Crime, Promi-Stories, viel Sport. Alles Sachen, die heute auch anderswo zu finden sind. Bettina Büsser vom kritischen Medienmagazin Klartext.
Die Konkurrenz ist natürlich viel härter geworden im Boulevardbereich. Das heißt, man muss Boulevard sehr stark ausreizen, um überhaupt noch aufzufallen.
Und es sei schon seit einiger Zeit festzustellen, so Bettina Büsser,
dass der Blick eine härtere Boulevardtour fährt, näher rangeht, die Tränen zeigt, ans Grab geht und so weiter. Und das war eigentlich schon jetzt in den letzten Monaten im Kleinformat so. Und ich denke, das ist auch die künftige Strategie.
Näher ran ans Grab, zu Opfern, Angehörigen und Tätern, zum Messerstecher von Bergdietikon. Ist das wirklich das, was die Leute lesen wollen?
Was die Leute im Blick lesen wollen,
sagt Mark Walder von Ringier. Näher zu den Lesern, dies scheint überhaupt das Motto zu sein. Angefangen von der Frontseite, auf der sich eine Blickleserin leicht bekleidet zeigen darf, über Verlosungen, Ratgeber und Serviceelemente bis hin zum Online-Auftritt, wo es neben News auch Leserfotos zum Schulhausbrand in Heimberg gibt. Und für den Neustart habe man mit Hunderten von Leserinnen und Lesern direkt gesprochen und ihre Wünsche zu ermitteln versucht, so Walder.
Diese vielen Hunderte von Interviews, die haben uns geholfen, wieder auf das zuzusteuern, was wir gespürt haben, nämlich zurück zu den Wurzeln des Blicks.
Zurück zu alter Größe wird der Blick aber auch im Großformat nicht wiederfinden. 1 Million Leserinnen und Leser wird er nie mehr erreichen. Dafür ist der Platz auf dem Boulevard heute zu eng, die Konkurrenz durch Gratiszeitungen, Fernsehen und Internet schlicht zu groß. Doch wenn es der Blick-Redaktion gelingt, das neue Format auch mit den richtigen Inhalten zu füllen, politisch relevanter zu werden und auch etwa die aktuelle Debatte um das AHV-Alter lesernah aufzubereiten, dann kann zumindest der Leserschwund gestoppt werden.
Ein einziger Punkt noch bis Südafrika. Die Schweizer Fußballnationalmannschaft braucht für die definitive Qualifikation für die WM nächstes Jahr mindestens ein Unentschieden beim Heimspiel in Basel heute Abend gegen Israel. In den letzten Tagen war Ottmar Hitzfelds Mannschaft von der Grippe geschwächt. Die meisten Spieler sind offenbar unterdessen wieder einigermaßen auf den Damm. Ich fragte Sportredaktor Christoph Sterchi, was ist mit dem Goalie, was ist mit Diego Benaglio?
Diese Frage kann im Moment auch Nationaltrainer Ottmar Hitzfeld nicht beantworten. Fakt ist, Diego Benaglio hat gestern trainiert, aber er lag 2 Tage lang im Bett, ist entkräftet und möglicherweise nicht spritzig genug, um heute zu spielen. Ottmar Hitzfeld will den Entscheid heute im Verlauf des Nachmittags mit Benaglio und der medizinischen Abteilung zusammen entscheiden. Was sicher ist, wenn Benaglio nicht spielen kann, wird IB-Goalie Marco Wölfli im Tor stehen. Und ein weiteres Fragezeichen ist auch Alex Frey. Auch er war krank, ist entkräftet. Für einen 90-minütigen Einsatz reicht die Kraft wahrscheinlich nicht. Er wird spielen. Die Frage ist, ob von Anfang an oder ob er eingewechselt wird. Auch das entscheidet der Trainer heute Nachmittag.
Abgesehen von diesen Unsicherheiten in der Mannschaftsaufstellung, was spricht denn am Abend dafür, dass die Schweiz diesen Punkt holt?
Ich denke, das Kollektiv. Die Mannschaft ist gut eingespielt, auch wenn es die eine oder andere Position im Team gibt, die eben noch wegen Krankheiten nicht ganz sicher ist. Und ein weiterer Pluspunkt für die Schweiz ist sicher, dass sie Erfahrung hat mit entscheidenden Spielen. Dann muss man auch klar sagen, Israel ist keine Fußballmacht. Die Israelis sind zwar ballsicher, aber auch launisch. Israel hat einen einzigen Star, das ist Yossi Benayoun, der in Liverpool spielt. Wenn es ihm nicht läuft, ist schon vieles im Trockenen.
Und was ist denn der wunde Punkt? Welches ist die Achillesferse der Schweiz in diesem Match?
Für mich ist das die Innenverteidigung. Da spielen heute Grichting und Senderos zusammen. Senderos hat zwar gegen Luxemburg 2 Tore geschossen, gut gespielt, Luxemburg darf aber nicht der Gradmesser sein. Und der zweite Punkt ist das Resultat. Ottmar Hitzfeld will auf Sieg spielen, aus gutem Grund. Ein Unentschieden reicht den Schweizern. Je länger das Spiel unentschieden steht, umso enger wird es aber für die Schweizer, denn es kann immer ein Gegentor geben. Ottmar Hitzfeld weiß also, warum er sagt, er wolle auf Sieg spielen.
Sagt Sportredaktor Christoph Sterchi. Schweiz-Israel beginnt Punkt 20 Uhr unter relativ großen Sicherheitsvorkehrungen, gerade auch bei den Eintrittskontrollen. Live und in voller Länge übertragen wird das Spiel bei uns auf DRS3 und DRS4 News. Es gab viel Kritik im Vorfeld der Frankfurter Buchmesse. Das Gastland China werde mit Samthandschuhen angefasst, hieß es, die Zensur des chinesischen Regimes zu wenig thematisiert. Auch Bundeskanzlerin Merkel sprach das Thema Zensur gestern in ihrer Eröffnungsrede nur ganz vorsichtig an, indem sie sagte, wie wichtig in ihrer Jugend in der DDR geschmuggelte Bücher aus dem Westen gewesen sind. Die Kritik am vorsichtigen Umgang mit China hat aber bewirkt, dass an der Buchmesse jene Veranstaltungen großen Zulauf haben, die sich trotzdem an das Thema Zensur heranwagen. Barbara Barsting war gestern Abend an der Veranstaltung einer Menschenrechtsorganisation.
In seinem Leben hat die Untergrundliteratur eine wichtige Rolle gespielt, erzählt Beiling. Einer der prominenten Autoren, den das offizielle China bei seinem Auftritt nicht dabei haben wollte und der heute im Exil lebt. Er zeichnet eine Chronik der Untergrundliteratur seit der Kulturrevolution 1966. Damals ging er noch zur Schule und schon damals wurden verbotene Texte in handschriftlicher Version herumgereicht. Die erste Generation der Untergrundliteraten landete aber bald schon im Gefängnis und viele begingen Selbstmord.
Early underground writer, they are in jail. Sometimes the people, you know, they cannot, spend time. They suicide.
Nach Maos Tod und in den 80er Jahren blühte die Untergrundliteratur auf, kleine Literatenzirkel entstanden und druckten Zeitschriften in winziger Auflage. Zu ihnen gehörte auch die Generation Beilings, die sich dem offiziellen chinesischen Schriftstellerverein PEN verweigerte. Als Autoren etablierten sie sich dennoch.
We never attending official Chinese PEN Center. So we are underground writer, we have an underground group, underground literature salon, we talk. We can show we're writing.
Der große Einschnitt kam mit der Niederschlagung der Studentenproteste 1989. Und 2000 kam Beiling selber ins Gefängnis, weil er ein internationales Lyrikmagazin herausgegeben hatte. Mittlerweile, so Beiling, sei aber die Selbstzensur ein mindestens so großes Problem wie die Zensur. Und sie betrifft gerade auch die ganz gefährlichen Tabuthemen. Das sind laut Beiling die Demokratiebewegung und die Revolte von 1989.
Something if you touch is definitely dangerous. Yeah, like a democracy war movement, if you discussion them, or like a 1989 student movement.
Die Regimekritiker lernen inzwischen aber immer besser, die Zensur zu umgehen. Von Beispielen weiß Lea Schuh. Sie ist in Berlin Chefredakteurin der Europa-Ausgabe der Exilzeitung Epoch Times, die 2000 in den USA von Exilchinesen gegründet wurde und in China 1 Million Internetleser hat. Um die Internetsperre ihrer Homepage zu umgehen, griff sie auf Exilinformatiker zurück, die an Regimekritik interessiert waren.
Nach einer engen Zusammenarbeit sind inzwischen mehrere Programme entwickelt, die in den letzten Jahren sehr oft benutzt wurden in China. Und viele deutsche Journalisten haben das gleiche Programm genutzt, als sie im Pressezentrum saß im letzten Jahr in Peking, weil ich habe ihnen das Programm per Mail geschickt.
Die Epoch Times ist China ein Dorn im Auge. Und Lea Shu berichtet von diversen Attacken auf die Vertreter und die Büros der Zeitung, sogar in Europa und den USA. Sie zeigen, dass der Arm des Regimes weit über die Landesgrenzen hinausreicht. Dennoch lohnt sich das Engagement, davon ist Xu überzeugt.
Die Zensur ist stark und es ist schlimm, aber es gibt Wege. Der Weg ist schmal, der ist manchmal gefährlich, aber der ist begehbar.
Sagt Lea Xu, die Chefredaktorin einer chinesischen Exilzeitung. Barbara Basting berichtete von der Frankfurter Buchmesse.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.